Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge ist Angela bei mir zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo liebe Franziska, ich freue mich, dass ich heute diesen Podcast oder diese Folge mit dir aufnehmen darf.
Angela, welche Diagnose hast du denn bekommen und wann war das?
Also meine Diagnose Brustkrebs habe ich am 11. März 2024 bekommen.
Oh, das heißt, es ist noch gar nicht so lang her. Du bist nicht mehr in der Akuttherapie, sondern dir geht es jetzt schon wieder besser? Kann man das so sagen?
Ja, genau, das kann man so sagen. Also die Akuttherapie war im Oktober 2024 vorbei und ich bin aktuell oder die nächsten Jahre noch weiter in Behandlung mit der antihormonellen Therapie.
Wie hast du denn gemerkt, ja, dass da vielleicht mit deinem Körper irgendwas nicht stimmt? Also ich habe ja hier im Podcast schon viele Frauen gehabt, die an Brustkrebs erkrankt sind. Manche tasten den Knoten selber, andere bemerken es in der Vorsorgeuntersuchung, wobei die meisten eigentlich das selbst spüren. War das bei dir auch so?
Tatsächlich war das bei mir nicht so. Ich habe mir oft die Frage gestellt, ob ich etwas hätte merken müssen, aber die Tumore waren nicht tastbar, also auch später nicht, als ich wusste, wo sie sitzen. Es waren bei mir 3 in der linken Brust und auch eben zu dem Zeitpunkt, wo ich genau wusste, an welcher Stelle sie sind, waren sie nicht tastbar und auch für meine behandelnde Ärztin schwer zu tasten. Das heißt, von der Seite her kann ich nicht sagen, dass ich was verpasst habe. Allerdings muss ich sagen, ich hatte damals einen ganz normalen Kontrolltermin in der Radiologie für Mammographie und Ultraschall. Vorweg muss ich sagen, dass ich bereits 2007 einmal einen Verdacht hatte. Damals stellte sich aber nach der Biopsie heraus, dass es gutartig war. Und durch diesen Vorfall damals hatte ich mir erkämpft, dass ich zusätzlich zu den jährlichen Untersuchungen im Wechsel, also alle 6 Monate, in die Radiologie gehen durfte, einfach für mehr Sicherheit, weil tatsächlich die einzigste Angst, die ich in meinem Leben hatte, war tatsächlich an Brustkrebs zu erkranken. Ja, genau.
Aber wo kam das her? Bist du familiär vorbelastet?
Also genetisch, was ja dann irgendwann auch untersucht wurde, bin ich nicht genetisch vorbelastet. Zumindest was man zum aktuellen Stand der Forschung eben schon sagen kann, nicht. Allerdings gibt es in meiner Familie Brustkrebserkrankungen mütterlicherseits, die meine Großmutter und auch sonst weitere Krebserkrankungen. Daher hat mich das immer begleitet. Rückblickend bin ich natürlich sehr froh, dass ich mich damals für mich selbst eingesetzt habe und mir das erkämpft hatte. Und ich hatte tatsächlich auch vor diesem Termin im März ein unglaublich schlechtes Gefühl in der Nacht, aber dachte, dass mich halt die Angst wieder verrückt macht, die ich vor jeder dieser Untersuchungen hatte. Aber mein Bauchgefühl hat mich wohl doch nicht so ganz getäuscht.
Wenn du sagst, dass du mütterlicherseits ja doch irgendwie vorbelastet bist, hast du das mitbekommen, dass dann da Familienangehörige so eine Diagnose bekommen haben? Oder war das, bevor du das bewusst so wahrgenommen hast?
Ja, das war tatsächlich erst viel später, dass ich das mitbekommen habe. Also weil eben auch meine Großmutter früh verstorben ist. Also die habe ich nie kennengelernt. Und es wurde über die ganzen Krankheitsgeschichten nicht viel gesprochen. Das war auch für mich eine relativ große Herausforderung dann mit meiner Diagnose, wo klar war, ich brauche diese genetische Untersuchung und ich brauche dafür ganz viele Informationen aus dieser früheren Zeit, also aus dieser Familie mütterlicherseits, war das auch für meine Mutter unglaublich schwierig, das aufzuschreiben und sich, glaube ich, auch nochmal damit auseinanderzusetzen.
Ja. Wie alt bist du gewesen, als du die Diagnose bekommen hast?
Als ich die Diagnose bekommen habe, war ich 42.
Du hast also gesagt, du warst bei einer Routineuntersuchung und du hattest schon irgendwie ja so ein Angstgefühl. Was wurde gemacht bei dieser Untersuchung und wie wurden diese Tumore, du hast ja gesagt, du hast 3 Stück in der linken Brust gehabt, wie wurden die entdeckt?
Also ich gehe in diese radiologische Praxis ja schon länger und fühle mich da auch sehr gut aufgehoben und die Mammographie lief unauffällig und danach eben bin ich zum Ultraschall zu der Ärztin und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass was nicht stimmt. Die Ärztin blieb sehr lange an einer Stelle und hat da immer noch ein bisschen genauer hingeschaut und ich glaube, es waren nur wenige Minuten, aber so ganz genau kann ich das jetzt auch nicht mehr sagen, weil man rutscht da ja in diesen Film und weiß auch gar nicht mehr genau, was man genau wie ihn wahrgenommen hat. Aber wie gesagt, sie sagte dann schließlich, da ist ein auffälliger Befund und ich brauche dringend eine Biopsie. Ich soll bitte direkt zu meiner Frauenärztin fahren, eine Überweisung holen und schauen, dass ich eventuell da, wo ich eben 7 Jahre vorher schon war, eventuell nochmal einen Termin bekomme. Ich bin dann auch tatsächlich direkt zu der Frauenärztin gefahren. Die Praxis hat dann versucht, einen Termin zu organisieren. Da hieß es dann frühestens in 14 Tagen. Das war natürlich viel zu spät. Die haben dann meine Telefonnummer aufgeschrieben, haben gemeint, sie melden sich, wenn es früher klappt. Und die Sprechstundenhilfe meinte, versuchen sie es einfach auf eigene Faust, ob sie irgendwo schneller einen Termin bekommen. Und tatsächlich hat mich da eine Freundin unterstützt, die ich danach angerufen habe und gesagt habe, oh, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll und ich kann da doch jetzt nicht 2 Wochen warten. Und sie hat mir dann einen Tipp gegeben, ich soll es mal in der Klinik probieren. Da hatte sie von einer Bekannten gehört, die da relativ schnell einen Termin bekommen hat und meinte, das wäre doch ein Versuch wert. Und da habe ich dann tatsächlich direkt danach angerufen und habe dann für den nächsten Morgen um 9 Uhr einen Termin bekommen.
Gott sei Dank.
Genau, und es ist tatsächlich auch die Klinik, wo ich meine komplette Therapie gemacht habe, die Operation und auch bis heute in Behandlung bin.
Und dich auch gut aufgehoben fühlst.
Absolut, ja.
Oh, ja, das macht schon so viel aus, ne, dass man da an, ja, dass man sich einfach sicher fühlt an der Stelle, wo man auch behandelt wird.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, diese Wartezeit zwischen den Terminen, das ist ja auch was, was einen völlig zermürben kann, oder?
Ja, die Wartezeit ist tatsächlich fast unerträglich. Ich finde es auch unglaublich schwierig, das zu beschreiben. Also, wo die Diagnose dann stand, hat sich's angefühlt wie der Hamster im Laufrad, habe ich es immer genannt. Also die Gedanken kreisen eigentlich immer aufs Gleiche und du kommst aber ja nicht raus. Du kommst da nicht raus. Es dreht sich immer um das Gleiche. Was kommt als nächstes? Was erwartet mich? Ja, es kommen auch so viele Fragen auf. Am Anfang weiß man ja überhaupt nicht, was steht an. Du wartest auf den Befund, du wartest auf die Biopsie, du wartest auf die OP, du wartest auf den Behandlungsplan, auf das Tumorboard. Und zwischendrin sollst du als Mutter funktionieren für deine 3 Kinder. Du hast eigentlich Todesangst. Die eigene Sterblichkeit wird dir plötzlich bewusst. Und dann hast du da deine 3 Kinder und weißt plötzlich nicht, ja, ob du noch den nächsten Geburtstag mitbekommst.
Ja, ach Gott. Wie alt sind denn deine Kinder? Also du hast gesagt, du hast einen großen Sohn, aber wie alt sind die anderen Kinder?
Ja, genau. Also mein Sohn wird 18, meine mittlere ist 14 und die kleinste wird jetzt auch 12.
Ja, auch in so einem Alter, wo die Kinder das total mitkriegen, ne?
Genau, wo man auch nichts mehr verheimlichen kann, wollte ich auch nie. Also ich habe von Anfang an offen mit ihnen gesprochen. Allerdings habe ich, bis die Diagnose wirklich stand, habe ich das Wort Krebs nicht ausgesprochen. Ich habe gesagt, ich bin krank, man hat da was gefunden, das muss man jetzt genauer untersuchen. Ich wollte nicht, dass sie anfangen, im Internet selber zu recherchieren. Die sind in dem Alter, die haben Handys, die hatten oder haben Zugang zum Internet. Ich wollte einfach erst den genauen Plan von der Klinik haben, wie das alles abläuft und wollte mir eben auch psycho-onkologische Unterstützung holen und einfach abwarten und mir Tipps geben lassen, wie ich mit den Kindern sprechen kann, weil sie sind vom Alter so unterschiedlich, dass ich dann auch nachher mit allen einzeln gesprochen habe, weil auch andere Fragen, andere Sorgen natürlich da sind.
Ja. Ich habe selber auch eine 14-jährige Tochter und ich weiß auch, wie blickig die in dem Alter schon sind. Also du kannst das nicht mehr kleinreden, wenn es eigentlich keine kleine Sache ist, das merken die.
Ja, genau.
Du warst also in der Klinik und es wurde eine Biopsie gemacht. Wie ging das weiter?
Genau, ich habe dann ja zum Glück relativ schnell den Termin für die Biopsie bekommen und davor hatte ich ziemlich große Angst, weil ich das eben ja schon mal mitgemacht hatte und ich hatte immer noch dieses furchtbare Geräusch, diese Stanze im Kopf, ja. Das hatte ich einfach nie vergessen und es ist tatsächlich auch einfach unangenehm, sehr unangenehm und ich werde es nie vergessen. Ich lag damals auf diesem Behandlungsbett und meine Ärztin und auch der behandelnde Professor waren da. Und bevor sie überhaupt diese Biopsie gemacht haben und die Bilder auf ihrem Computer hatten mit dem Tumor oder den drei Tumoren, sagte sie den Satz, wir behandeln sie auf Heilung. Und da bin ich eigentlich komplett zusammengebrochen, weil da war mir klar, dass diese Biopsie gemacht werden muss, aber dass das Krebs ist, also dass das bösartig ist. Also das haben die schon an den Bildern erkannt. Es ging quasi einfach darum, diese Untersuchung zu machen, um die Art der Tumore zu bestimmen. Und das hat mich schockiert und andererseits natürlich zu hören, wir behandeln sie auf Heilung, so im Nachhinein vielleicht auch so ein Funken Hoffnung geschürt, ja.
Wobei, wenn ich mir vorstelle, dass jemand sagt, wir behandeln sie auf Heilung, bedeutet das ja gleichzeitig auch, es gibt noch eine andere Möglichkeit.
Ja, genau.
Also das ist natürlich von den Ärzten ja total gut gemeint und soll ja wahrscheinlich auch Vertrauen und so weiter vermitteln und Hoffnung. Aber andererseits, das zu sagen, bedeutet, dass, ja, dass man mit so einem, mit solchen Tumoren im Zweifel ja auch auf Erhaltung therapiert wird und nicht auf Heilung. Also das,
ja, ja. Ja, ich glaube, man steht da so unter Schock und unter Anspannung, dass ich das, glaube ich, in dem Moment sehr schwierig einschätzen konnte. Also in dem Moment tatsächlich ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil für mich war klar, ohne dass sie das untersucht haben, das ist Brustkrebs. Und das hat mich, ja, völlig aus der Bahn geworfen und somit habe ich dann auch diese Biopsie natürlich irgendwie über mich ergehen lassen, weil das war dann fast schon nebensächlich, ja.
Na, im Grunde ist ja in dem Moment auch dein schlimmster Albtraum wahr geworden, genau. Oder? Wenn du sagst, du hast vorher schon mal so furchtbar Angst gehabt davor.
Ja, genau.
Och Gott, du Ärmster. Okay, wie ging das weiter? Nachdem, also das dauert ja ein bisschen, bis das Ergebnis von der Biopsie da ist, oder?
Genau, das waren circa 5 Tage. Hatte das gedauert, es lag leider ein Wochenende dazwischen. Das Einzigste, was heißt positive, kann man es ja nicht nennen, war aber, dass ich ja wusste, dass es Krebs ist. Also ich konnte mich ja schon in meinen Gedanken mit dem Schlimmsten auseinandersetzen. Also ich denke, jede Betroffene oder Betroffener geht anders damit um, aber ich glaube, mit so einer Diagnose kommen erstmal Ängste, Todesängste, werde ich sterben? Was kommt da auf mich zu? Schaffe ich das? Kann ich das überhaupt schaffen? Ja, das ist halt diese Zwischenzeit, wo man einfach warten muss und sich trotzdem unglaublich viele Sorgen macht. Ich hatte mir dann einen Termin bei meiner damaligen Frauenärztin gegeben, weil ich Hoffnung hatte, dass sie mich da ein bisschen auffangen kann. Also zumindest, dass sie mir vielleicht Tipps hat, aus Erfahrung sprechen kann. Ich hatte mir dann online einen Termin gegeben und bin da am nächsten Tag hin. Und im Nachhinein, ja, fehlen mir tatsächlich immer noch ein bisschen die Worte, wie das abgelaufen ist. Ich bin in diese Praxis, habe mich angemeldet, stand in der Schlange. Es war relativ voll, die Praxis. Andere Patientinnen standen da. Und dann kommt meine Ärztin aus ihrem Zimmer, guckt mich an und sagt, was wollen Sie denn noch hier? Und ich so, naja, ich habe mir einen Termin geben lassen. Ich habe die Diagnose Brustkrebs bekommen. Ja, dann ist doch ab jetzt das Brustzentrum für Sie verantwortlich. Sie können wieder kommen, wenn es vorbei ist.
Ach du meine Güte.
Und so hat sie mich stehen lassen vor allen, vor ihren Mitarbeiterinnen, vor den anderen Patientinnen. Und da hatte ich tatsächlich einen Nervenzusammenbruch auf diesem Flur, ja, in diesem Gang. Die Mitarbeiterin, denen war es sehr unangenehm. Die haben mich dann in ein Behandlungszimmer gebracht, mir was zu trinken gebracht und dann auch tatsächlich nochmal mit der Ärztin gesprochen. Und ich durfte dann nochmal zu ihr rein, gütigerweise. Ich hätte einfach gehen sollen, aber ich habe mich nicht dazu in der Lage gefühlt. Und ich saß dann da drin und es wurde im Prinzip noch schlimmer. Sie meinte dann, ja, wo ich denn hingehe zur Behandlung, habe ich ihr die Klinik genannt. Dann sagt sie, wenn Sie meinen, dass das Ihr Ernst ist, die haben doch nicht mal ein Brustzentrum. Jetzt muss man dazu sagen, wir wohnen hier, naja, ländlich ist es vielleicht übertrieben, aber wir wohnen nicht in der Stadt. Das heißt, wir haben hier, sind mehrere Ortsteile zusammengeschlossen, aber eine relativ große Klinik für die Gegend hier. Die haben eine Gynäkologie, die haben sogar eine Frühgeborenenstation. Sie ist Frauenärztin. Sie müsste eigentlich diese Klinik kennen. Und dieses Brustzentrum wurde zu diesem Zeitpunkt tatsächlich erst aufgebaut. Der Professor war davor in einem Nachbarort in einer großen Klinik, glaube schon 30 Jahre tätig und ist dorthin gewechselt, um dieses Brustzentrum dort mit einem Kollegen aufzubauen. Das hatte sich rumgesprochen, das stand auch in der Zeitung. Sie hätte das als Gynäkologin, finde ich, wissen müssen. Und letztendlich liegt es trotzdem auch nicht an ihr, mir zu sagen, in welche Klinik ich zu gehen habe. Also sie kann mir vielleicht Tipps geben und Ratschläge oder Empfehlungen. Aber so negativ sich in dieser Situation zu äußern, finde ich nicht in Ordnung. Und ich habe auch meine Konsequenzen draus gezogen. Das hat mein Papa mir damals geholfen. Ich habe dann einen Brief verfasst. Wir haben meine Unterlagen dort abgeholt und ich war seitdem nie wieder in dieser Praxis.
Ja, das wollte ich schon gerade sagen. Du hattest ja vorhin schon gesagt, bei deiner damaligen Frauenärztin. Also das ist ja sowas von unempathisch. Und wie gut, dass du diese Frau nicht mehr sehen musst und dich nicht mehr von ihr behandeln lassen musst.
Genau.
Und das ist leider ja auch kein Einzelfall. Sowas passiert wirklich häufig. Und ich bin immer so froh, wenn die Frauen dann auch sagen, ich habe jetzt den Arzt gewechselt, weil stell dir vor, du hättest keine Möglichkeit, den Arzt zu wechseln und müsstest weiterhin in Behandlung bei einem Menschen bleiben, der dir ja gar nicht gut tut. Ich meine, das ist ja für die Heilung überhaupt nicht förderlich, weil die Psyche macht ja da auch so einen großen Teil aus.
Ja,
also das, wie gut, dass du da gewechselt hast.
Ja.
Ach Gott. Ja gut, aber hat sie dir also auch noch so eine kleine Verletzung zugefügt, als hättest du noch nicht genug, mit dem du fertig werden musst?
Absolut.
Ne? Wie ging das weiter? Das Wochenende lag dazwischen und du hast dann die Woche drauf deine Ergebnisse bekommen, hoffentlich.
Genau, tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, auch direkt nach dem Wochenende am Montag hatte ich telefonisch, also das war aber auch so vereinbart, erstmal telefonisch Rückmeldung bekommen und hatte dann aber zeitnah, ich glaube direkt Dienstag oder Mittwoch auch wieder Termin zur Besprechung in der Klinik. Mein Wunsch war aber tatsächlich, dass sobald das Ergebnis da ist, ich einen Anruf bekomme. Also es war auch für mich okay, das am Telefon sozusagen zu erfahren, weil ich wusste ja schon im Prinzip, dass es Krebs ist und die Details war okay, das auch am Telefon zu erfahren. Als ich dann eben vor Ort war, hatte ich zum Glück Begleitung dabei, weil alleine hätte ich das nicht geschafft.
Ja, ja.
Weil man bekommt auch, glaube ich, gar nicht alles mit. Man sitzt ja da drin und dann sitzen da zwei Ärzte, also meine Ärztin und der Professor, und erklären alles und sagen, was da jetzt passiert. Ja. Und du sitzt da und sagst ja und amen und sagst, okay, ja, mache ich. Du kommst in diesen Überlebensmodus. Du fängst an zu funktionieren und ich habe mich dort sehr gut aufgehoben gefühlt oder fühle ich mich immer noch. Das heißt, ich hatte eigentlich vom ersten Moment volles Vertrauen. Also ich habe nichts in Frage gestellt. Ich war mir sicher, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, die richtigen sind. Ja, und dann kam so tatsächlich trotzdem noch so ein bisschen der große Schock, weil mir gesagt wurde, ja, durch diese drei Tumore, die zwar alle nicht sonderlich groß waren, also es waren alle jeweils unter 2 Zentimeter, aber die lagen so ungeschickt und nicht nah beieinander, dass nicht möglich war, brusterhaltend zu operieren. Also ich habe quasi in diesem Termin erfahren, dass die Brust abgenommen werden muss.
Ach.
Mir wurde dann erklärt, dass es möglich wäre, die Brust direkt wieder aufzubauen mit einem Implantat. Da bin ich auch beraten worden. Der Professor kam tatsächlich sogar mit seiner Implantatskiste und hat mir das ja wirklich gezeigt, mich anfassen lassen. Mhm. So wie wir jetzt drüber schmunzeln, tatsächlich erinnere ich mich dran, dass ich sogar da drin saß und kurz lachen musste und zu ihm gesagt habe, ah, okay, das hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass ich mal so ein Silikonimplantat in der Hand habe.
Mhm.
Ja, kam in meinem ganzen Leben nie für mich in Frage. Fand ich dann schon tatsächlich, ja, Ironie des Schicksals, das dann tatsächlich in der Hand zu haben. Ich habe mich relativ gut beraten gefühlt und in dem Moment war für mich einfach klar, okay, die Brust muss weg, aber wenn ich operiert bin, wache ich auf und sie ist wieder da. Und das hat mir in dem Moment Sicherheit gegeben.
Na klar, ja. Das verstehe ich total, weil du ja trotzdem dann irgendwie nach außen hin dich wiedererkennst, ne?
Genau, ja. Und zu dem Zeitpunkt war eben noch nicht klar, dass ich eine Chemotherapie brauchen werde. Das heißt, bei mir war die Reihenfolge tatsächlich ein bisschen anders wie bei den meisten, die ich kennengelernt habe. Viele bekommen ja erst die Chemotherapie, um zu schauen, dass der Tumor kleiner wird und irgendwann findet die OP statt. Bei mir war klar, wir operieren zuerst. Die Brust kommt weg, sie wird wieder aufgebaut und dann wird das Gewebe untersucht. Es wird quasi in dem Gewebe bestimmt, wie hoch mein Rückfallrisiko ist und so weiter. Und dann wird entschieden, ob ich überhaupt eine Chemotherapie brauche. Es war nämlich so, dass der Wert, der am Anfang aus dem biopsierten Gewebe genommen wurde, der Ki-67, war so hoch, dass klar war, okay, wir fangen direkt mit der antihormonellen Therapie an, weil eben der Krebs hormonbasiert war. Und durch diese Therapie, die ich direkt angefangen hatte, ging dieser Wert runter. Das heißt, es bestand eben der Funken Hoffnung, dass ich vielleicht diese Chemotherapie nicht brauche, obwohl auch da, viele haben zu mir gesagt, du bist halt pessimistisch, denk nicht so negativ, hatte ich innerlich das Gefühl, dass ich da nicht drumherum komme.
Ja. Ja. Du hattest also dann zumindest ja schon mal diese Info, was ja vielleicht, wenn man das jetzt so hört, ein bisschen eigenartig ist, wenn er mit so einer Kiste kommt und dir sagt, guck mal hier, diese Form oder.
Ja, genau.
Aber ich habe dazu trotzdem noch eine kurze Frage.
Ja.
Wurdest du denn auch gefragt, ob du vielleicht im Zweifel keinen Wiederaufbau möchtest?
Tatsächlich kann ich das nicht guten Gewissens mit Ja oder Nein beantworten, weil ich mir tatsächlich nicht sicher bin. Ich habe auch meine Begleitung gefragt, ob sie sich dran erinnern kann und sie wissen es auch nicht. Ich glaube, es wurde mir natürlich schon angeboten, man kann das auch ohne Implantat machen, also die Brust muss weg, aber wir müssen das nicht aufbauen, aber sie haben die Möglichkeit, es besteht die Möglichkeit, weil die Haut ist nicht befallen, wir können die Brustwarze erhalten, also es wäre möglich. Deswegen würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, ja, zumindest ansatzweise hat man mir gesagt, es würde auch ohne gehen. Und was, ja, aber stimmt, das fällt mir jetzt ein, was mir aber gesagt würde, sehen Sie es doch einfach so, das Implantat dient auch als Platzhalter. Daraus würde ich jetzt aus meiner Erfahrung schließen, na ja, gut, heißt ja vielleicht irgendwann doch noch mit Eigenfett, wie auch immer, aufbauen. Also wahrscheinlich haben sie es mir schon angeboten, nur ich habe leider nur noch sehr dunkle Erinnerungen dran.
Ja, naja, ich meine, du bist wahrscheinlich auch gleich auf diesen Zug aufgesprungen. Wir setzen das Implantat ein. Ne, das ist ja, das werden die Ärzte ja auch gemerkt haben, dass das für dich die Option ist, die für dich in Frage kommt.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, das heißt, du wurdest operiert. Ging das dann alles zeitnah oder war da wieder eine Wartezeit dazwischen? Und ich kann mir vorstellen, gerade in den Wartezeiten denkt man sich ja, oh, ich möchte aber gerne die Tumore so schnell wie möglich aus meiner Brust haben.
Ja, genau. Dadurch, dass dann auch mittlerweile klar war, dass meine Tumore sehr aggressiv sind, also schnell wachsend, war mir natürlich schon total wichtig, dass diese OP so schnell wie möglich stattfindet. Mittlerweile war es ja dann schon Mitte März und dann kam Ostern. Das heißt, es war dann klar, okay, jetzt müssen wir gucken. Es ist Ostersonntag, Ostermontag, es sind Ferien. Wer ist wie im Krankenhaus, wer operiert wie? Und ich habe gesagt, bitte, bitte, bitte so schnell wie möglich. Und dann hieß es erst, ja, wir können das zweite Aprilwoche machen. Da habe ich gesagt, oh Gott, das halte ich nicht aus. Ich drehe durch, das geht gar nicht.
Ja.
Und dann haben sie wirklich alles möglich gemacht und ich hatte dann meine OP am 2. April, bin quasi am Ostermontag abends in die Klinik und wurde dann am 2. April operiert. Das heißt, da lagen dann tatsächlich nur 1,5 Wochen dazwischen, was sich jetzt sehr lange anhört, aber durch Wochenende, Feiertage und was natürlich dazu kam, die ganzen Untersuchungen, die noch anstanden, Staging und so weiter, da war ja doch einiges, was man noch organisieren musste. Somit war es eigentlich recht schnell.
Ja, ja. Und es waren ja sicherlich auch Ferien, ne? Das heißt, du hattest ja bestimmt auch die Kinder die ganze Zeit zu Hause,
weil
es ja
genau.
große Kinder sind. Wann war denn der Moment, als du deinen Kindern davon erzählt hast? War das in der Zeit?
Ja, das war in der Zeit. Und zwar, nachdem ich dieses Gespräch in der Klinik hatte, wo ich selbst über alles aufgeklärt wurde, habe ich tatsächlich direkt auch psycho-onkologische Unterstützung bekommen. Das war damals wirklich richtig toll. Also die Psycho-Onkologin stand quasi schon vor der Türe, während ich mein Gespräch hatte und hat mich direkt da abgeholt und hat gesagt, sie kann mir alle Fragen beantworten, die ich habe. Sie kann mir helfen, wie ich mit den Kindern spreche. Und das hat mir sehr geholfen. Ich hatte so einen kleinen Fahrplan und habe dann, wo ich zu Hause war, quasi mit allen drei getrennt gesprochen. Und tatsächlich ist mir das auch im Gedächtnis geblieben. Also mein Sohn zum Beispiel hat viele Fragen gestellt, fast schon wissenschaftlich, medizinisch, wollte das genau wissen und sagte dann so, ach weißt du Mama, an Weihnachten ist alles wieder gut. Es war der Abschluss. Also so hat er das, total positiv gesehen, die ganze Zeit weg. Er hat immer, an Weihnachten Mama, da ist alles wieder gut. Meine mittlere Tochter zu dem Zeitpunkt, dass ich mich jetzt nicht verrechne, war sie ja 12, ja genau, sie ist ja dann 13 geworden, hat gesagt, wer zahlt es denn? Müssen wir das alles selber bezahlen? Also sie hatte ganz andere Themen.
Krass.
Also das ist so unterschiedlich, also über was die sich dann wirklich Sorgen machen. Und meine kleinste Tochter, damals 10, die hat einfach nur geweint. Ich glaube, sie konnte nichts fragen und hatte, glaube ich, tatsächlich war sie zu jung, um das zu überblicken, aber schon alt genug, um Angst zu haben.
Ja. Ach Gott, das ist traurig.
Ja.
War denn an Weihnachten alles wieder gut?
Ja, also soweit schon. An Weihnachten tatsächlich war ich krebsfrei oder ich bin immer noch krebsfrei, ich bin aber in Behandlung, klar, die schlaucht. Und mir ging es an Weihnachten 2024 schon nach meiner Anschlussheilbehandlung nicht gut. Also psychisch war ich da tatsächlich am Ende, weil ich mich eben nach dieser ganzen Akuttherapie völlig alleingelassen gefühlt habe und einfach in ein Riesenloch gefallen bin.
Okay, du hast es den Kindern gesagt. Du musstest dann in der Zeit auch mit deinen Eltern schon sprechen, auch mit deiner Mutter? Oder hat das noch gedauert, bis es darum ging, dass du ja vielleicht auch diese genetische Untersuchung machen lassen solltest?
Ja, tatsächlich habe ich mit meinen Eltern schon direkt damals nach der ersten Diagnose gesprochen und die sind auch direkt vorbeigekommen. Meine Mutter wollte es nicht wahrhaben. Sie hat immer gesagt, jetzt warte erst mal ab, jetzt warte erst mal ab. Das ist sicher nichts Ernstes. Ich glaube, sie hat furchtbare Angst gehabt und hat gedacht, wir verdrängen das jetzt mal und wenn wir lang genug sagen, da ist nichts, dann ist da nichts. Ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, wie viel Angst Eltern haben um ihr Kind, egal wie alt es ist, wenn so eine Diagnose kommt. Sie haben sich tapfer geschlagen. Und meine Mutter hat dann tatsächlich auch irgendwann geschafft, mir alle Informationen zu geben, die ich dann eben für diese Untersuchung, für die Genetik benötigt habe. Das war aber dann tatsächlich, hat bei mir alles erst später stattgefunden, weil, wie gesagt, dann die OP kam, dann ja doch die Chemotherapie und dann haben sich diese Termine alle verschoben. Aber ja, genau, mit denen habe ich auch gesprochen. Und natürlich auch mit meinen Freunden. Ich bin ziemlich schnell von Anfang an ganz offen damit umgegangen. Ich wollte allerdings nicht allen einzeln schreiben. Ich hatte dann auf Rat der Psychoonkologin den Tipp bekommen, dass ich doch vielleicht einfach eine WhatsApp-Gruppe mache, wo ich die Nachricht reinschreibe. Sie meinte, das hätte auch für die Zukunft während der Behandlung die Vorteile, dass man schlechte Nachrichten nur einmal schreiben muss, weil das ja auch was mit einem macht. Und jedes Mal, wenn ich halt 20 Mal eine schlechte Nachricht schreibe, dann macht es 20 Mal was mit mir. Wenn ich sie einmal in eine Gruppe schreibe, dann steht sie da und dann kann es jeder lesen.
Ja.
Und tatsächlich habe ich das auch so gemacht. Ich habe das recht schnell sehr offen kommuniziert, auch wegen der Kinder, weil ich einfach nicht wollte, dass dann womöglich den Kindern Fragen gestellt werden.
Ja, richtig. Ja, absolut gut, dass du daran gedacht hast.
Ja.
Dann waren die Osterfeiertage und dann war der Tag gekommen, wo du abends ins Krankenhaus gegangen bist, um am nächsten Tag operiert zu werden. Wie war das?
Ja, das war schlimm für mich. Ich muss dazu sagen, ich bin in meinem ganzen Leben davor nie operiert worden. Ich hatte nie eine Vollnarkose. Ich hatte ganz, ganz große Angst vor dieser OP. Und zwar mehr vor dieser OP, dass ich zum Beispiel nicht mehr aufwache, dass ich womöglich in Narkose bin, aber irgendwas mitbekommen, dass ich Schmerzen habe. Also ich hatte riesengroße Angst vor dieser Operation. Da ist tatsächlich die Angst, die Brust zu verlieren und das alles in den Hintergrund gerückt, weil ich einfach so große Angst vor dieser Operation hatte. Muss aber auch da wieder dazu sagen, dass ich in dieser Klinik nur positive Erfahrungen gemacht habe, sowohl von den Ärzten, Ärztinnen, Therapeuten, Pflegekräften auf der Station, Nachtschwestern, die nachts bei mir am Bett saßen, mir die Hand gehalten haben.
Oh, wie schön.
Und für mich da waren. Und ja, das ist wirklich wertvoll.
Ja, das glaube ich sofort. Du wusstest ja, dir wird die Brust abgenommen und gleichzeitig wieder aufgebaut. Hattest du in der Zeit vorher dich von deiner Brust noch verabschiedet? Also ich kenne das von mir aus dem Fotostudio, dass viele dann noch mal vorher zum Fotografieren kommen wollen. War das bei dir auch so?
Ja, da sprichst du was Gutes an. Leider nein. Und ich habe das auch lange und oft mit meiner Psychoonkologin besprochen. Ich hatte da nicht wirklich Zeit zu. Dadurch, dass ich ja erst diese Operation hatte und es alles so schnell ging und ich sozusagen keine Chemotherapie hatte, wo ich mich auf diese Operation vorbereiten konnte, habe ich das tatsächlich nicht gemacht und ich bereue das zutiefst. Meine Psychoonkologin hat es immer so genannt, ich hätte das Tal der Tränen nicht durchlaufen. Sie beschreibt es immer so bei ihren Patientinnen, die länger auf diese OP warten, weil sie erst eben ein halbes Jahr später ansteht, die durchlaufen das Tal der Tränen und können sich von dieser Brust verabschieden. Und das habe ich nicht gemacht, konnte ich nicht. Und sie war weg und ich habe das erst Wochen, Monate später eben dann realisiert, wie schlimm das eigentlich für mich war und immer noch ist.
Ach Gott, ja, das ist sehr traurig. Ja, du bist ja irgendwann wieder aufgewacht nach der Operation und hattest dann eine neue Brust.
Ja.
Konntest du das so annehmen? Konntest du das anschauen und anfassen und so? Oder, aber wahrscheinlich ist das am Anfang ja auch noch alles fest verbunden, ne?
Tatsächlich war das bei mir nicht verbunden. Also ich hatte diesen OP-Kittel, dieses Kleidchen an. Und tatsächlich, wo ich mich so wieder dran entsinnen kann, war der erste Blick, ah, okay, alles klar, sie ist wieder da oder noch da. Das kann ich jetzt gar nicht so, wie mein Gedanke war, aber da ist was. Mhm. Und dann war das erstmal okay, so ist es. Mhm. Dann läuft es ja alles weiter. Man kommt, bekommt diesen Kompressions-BH. Dann wird nach der Narbe geschaut. Man hat ja noch diese Drainage. Ich hatte von der OP an der Brust an sich kaum Schmerzen. Ich bin mit den Schmerzmitteln gut gefahren. Ich hatte eher Probleme mit der Drainage. Die hat gezwickt und gestört. Aber alles andere ist ziemlich gut verlaufen. Ich hatte dann aber tatsächlich, wo es darum ging, dann wieder duschen zu gehen, sich umzuziehen, habe ich gemerkt, dass ich mir unglaublich schwer tue. Also es anzufassen, geschweige denn anzuschauen, also beides schwierig und tatsächlich bis heute für mich ein ganz großes Problem.
Also ich meine, dir wurde ein Stück von deinem Körper abgeschnitten. Das ist ja auch nichts, was man mal eben so nebenbei macht, sondern das ist eine Riesensache, wenn man so drüber nachdenkt, ne?
Ja, und das wird einem erst später bewusst und, glaube ich, wird einfach auch zu wenig kommuniziert, dass das im Prinzip eine Amputation eines Körperteils ist. Ja. Sie ist halt nicht so ersichtlich, weil man sie halt kaschieren kann. Man kann es mit Kleidung, mit wie auch immer, so machen, dass man es halt nach außen hin nicht sieht. Das heißt, für viele ist, glaube ich, das gar nicht so klar, was das bedeutet, dass da wirklich etwas fehlt. Ich hatte dann auch irgendwann Phantomschmerzen, auch das gibt es. Und dann denkst du, das kann doch nicht sein, da ist nichts, das kann einfach nicht sein. Aber das ist halt wie bei Menschen, die ihr Bein, ihren Arm, wie auch immer verlieren, es gibt diese Phantomschmerzen auch bei einer amputierten Brust.
Und ich glaube, am Anfang ist das ja, natürlich wirst du da so durchgeleitet, ne? Und ein Termin nach dem nächsten, du hast keine Zeit drüber nachzudenken. Und die Option, erstmal das wieder so aussehen zu lassen wie vorher, es beruhigt einen ja auch irgendwie. Da denkt man ja auch gar nicht darüber so richtig nach. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Und da hat deine Psychotherapeutin oder Psychoonkologin ja wahrscheinlich absolut recht, wenn sie sagt, dass du das Tal der Tränen nicht durchschritten bist. Also das kann ich absolut nachvollziehen.
Ja, genau. Ja.
Du hast aber gesagt, dass nach der Operation ja dann doch noch eine Chemotherapie kam. Warum war das so?
Genau, also es wurde ja dann das Gewebe untersucht und das dauert relativ lange, also ich glaube ich fast 8, 9 oder 10 Tage. Da war ich mittlerweile entlassen aus der Klinik, habe versucht, mich zu Hause einigermaßen zu erholen und hatte dann eben wieder den Termin zur Besprechung, wie es weitergeht in der Klinik. Und ich bin da mit einem ganz, ganz schlechten Gefühl hin. Also ich hatte mich davor schon im Internet belesen, Chemotherapie, was heißt es, die Haare fallen aus, obwohl es noch gar nicht ausgesprochen war, es war nicht klar, aber ich hatte mich im Prinzip schon darauf vorbereitet, dass es auf mich zukommt, weil mein Gefühl mich ja auch davor nicht getäuscht hatte und auch da war ich mir sicher, dass mir das nicht erspart bleibt. Und dann ist es ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich saß im Wartebereich und die Tür beim Ärztezimmer war offen und ich höre nur, wie ein Arzt drin sagt, ja, dann besprechen Sie das jetzt mit der Chemotherapie. Und dann war mir klar, dass es um mich geht. Also ich bin dann in das Zimmer rein und war quasi Tränen aufgelöst, fix und fertig. Und meine Ärztin guckt mich nur an und sagt, Sie haben es schon gehört, Sie wissen, was auf Sie zukommt, oder? Dann sage ich, was auf mich zukommt, weiß ich nicht, aber ich bekomme die Chemotherapie, oder? Und sie, ja. Also einfach war es so, dass man festgestellt hat, dass mein Rückfallrisiko aufgrund meines jungen Erkrankungsalters relativ hoch ist, dass ich allein mit der antihormonellen Therapie da einfach das Risiko habe, doch wieder zu erkranken und deswegen die Chemotherapie eben absolut empfohlen ist. Dann saß ich da und dann ging alles Schlag auf Schlag. Ja, wir können nächste Woche den Port einsetzen. Ich so, ah, ein Port, ja, das wurde mir dann erstmal erklärt, was das ist. Dann hatte ich schon mein Rezept für die Perücke, ich hatte das Rezept für alle Medikamente, ich hatte direkt wieder den Termin für die Einweisung in die Klinik, für diese Port-OP. Und dann ging der Schlag auf Schlag. Eine Woche später hatte ich den Port drin. Ich hatte direkt am Tag nach der Port-OP schon meine erste Chemotherapie. Ich hatte 16 Stück angefangen mit den 4 ECs im Abstand von 14 Tagen, rein theoretisch, wenn mein Körper das mitgemacht hätte. So war der Plan. Also es ging dann Schlag auf Schlag direkt los.
So eine Chemotherapie ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne, als in Anführungszeichen nur eine Operation.
Ja, also tatsächlich. mein Körper hat sich massiv verändert. Also nicht nur durch die OP, sondern auch durch die Chemotherapien. Ich hatte mit der Diagnose stark abgenommen und habe dann über die komplette Chemotherapie über 17 Kilo zugenommen. Mhm. Durch das Cortison mein Gesicht, also dieses typische Chemo-Gesicht, der Chemo-Nacken. Mhm. Dann sind mir natürlich schon nach 2 Wochen die ersten Haare ausgefallen. Ich hatte mich dann entschieden, die Haare hatte ich schon vor der OP kürzer geschnitten. Man muss dazu sagen, ich hatte immer lange Haare, Zopf und Pony. Habe sie mir dann, beziehungsweise meine Freundin hat sie mir dann eines Abends abrasiert. Ich hatte sie angerufen, habe gesagt, es geht nicht mehr. Die Haare müssen weg. Ich will selbstbestimmt meine Haare verlieren und nicht morgen aufwachen und alle liegen auf meinem Kopfkissen. Mhm. Ja, so Gewichtszunahme, Wassereinlagerung, Haarverlust, keine Wimpern mehr, keine Augenbrauen. Das macht unglaublich viel mit dem eigenen Selbstbild. Man sieht plötzlich so krank aus, wie man ist. Und das finde ich eigentlich so schlimm, weil zu dem Zeitpunkt der Diagnose habe ich mich ja nicht krank gefühlt. Eigentlich bin ich durch die ganze Therapie krank geworden. Sichtbar krank.
Mhm. Ja. Genau. Ach, wie war das für deine Kinder, dich so zu sehen?
Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber dadurch, dass ich meine Kinder komplett mitgenommen habe, sie waren dabei, wo ich das erste Mal die Haare kurz geschnitten habe, sie waren dabei, als ich mir die Haare abrasieren haben lasse, also waren sie dabei, und sie haben mich mit Glatze gesehen, sie haben mich mit Mütze gesehen, und auch irgendwann haben sogar 2 Freundinnen meiner jüngsten Tochter mich mal aus Versehen mit Glatze gesehen, weil ich vergessen hatte, meine Mütze aufzuziehen. Und dann habe ich mich entschuldigt, weil ich dachte, das ist ein Schock. Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, nee, warum? Du siehst doch immer schön aus. Oh. Und tatsächlich haben das mir meine Kinder immer vermittelt, dass es okay ist. So wie es ist, ist es, und es ist okay.
Mhm. Oh, ja. Wie schön, ja. Du hast gesagt eben gerade schon, dass dein Körper diesen 14-tägigen Rhythmus nicht mitgemacht hat.
Nee, also schon nach der ersten Chemotherapie haben die Blutwerte nicht mehr mitgemacht. Dann kam ja schon wieder dann der 1. Mai, was dann wieder ein Feiertag war. Da ging es mir extrem schlecht zu Hause. Ich hatte zwar Anweisungen, wenn das und das ist, soll ich bitte mich nicht scheuen, anzurufen, in die Klinik zu kommen. Bin aber eher so der Typ, ich jammer leise, still und heimlich und warte erst mal ab. Das war im Nachhinein ein Fehler. Ich habe dann gewartet bis am 2. Mai, bis ganz normal, das war damals, glaube ich, ein Freitag, wieder offen war die Klinik. Da habe ich morgens angerufen, die so, ja, kommen Sie sofort vorbei, warum sind Sie nicht schon gestern gekommen? Bin ich da hingefahren. Da ging es mir tatsächlich so schlecht, als ich solche Schmerzen hatte, dass ich eigentlich nicht mal mehr sitzen konnte. Und da wurde ich dann gar nicht mehr entlassen. Da wurde ich direkt umkehrisoliert. Also mein Immunsystem war so zerstört, sozusagen, dass ich quasi zu meinem eigenen Schutz isoliert wurde. Mhm. Ja, und somit fand auch die nächste Chemo natürlich dann zeitverzögert statt. Und tatsächlich ist es ein paar Mal passiert bei diesen ersten 4 Chemotherapien, dass man den Rhythmus nicht einhalten konnte. Und das war tatsächlich für mich unglaublich schlimm, weil ich keine Kontrolle mehr hatte. Ich bin eher so der Typ, ich habe gern über alles die Kontrolle. Ich möchte wissen, wann was ist, was wie abläuft. Und ich musste alles aus der Hand geben. Ich hatte die Blutwerte nicht unter Kontrolle. Mein Körper hat gemacht, was er wollte. Und ich musste mich dem fügen. Das war für mich unglaublich schwierig. Auch die Blutabnahmen freitags und dann erst montags zu erfahren, ob dienstags die Chemo stattfinden kann. Mhm. Das Wochenende war die Hölle für mich, obwohl ich ja wusste, ich kann gar nichts ändern. Mhm. Es ist, wie es ist, aber es hat mich wahnsinnig gemacht. Mhm. Ja, also es war nicht nur kräftezehrend, also körperlich, weil diese Chemo einen einfach fertig macht. Es war auch psychisch belastend, Ängste, nicht zu wissen, wie man überhaupt durch den Tag kommt. Ich konnte am Ende keine 30 Meter mehr laufen, ohne mich hinsetzen zu müssen. Ich habe gedacht, ich brauche einen Klappstuhl an jeder Ecke. Es war kaum noch möglich, die Treppen im Haus hochzulaufen, ohne mich zwischendrin hinzusetzen. Also das war schon erschreckend, was da mit dem Körper passiert.
Mhm. Ja. Nachdem du die ECs dann hinter dir hattest, ging ja aber die Chemozeit noch weiter, ne? Das heißt, du hast dann wahrscheinlich einen anderen Rhythmus gehabt, oder?
Genau, dann ging es wöchentlich weiter, 12-mal. Da wurde mir gesagt, dass das durchaus die Chancen gut stehen, dass ich das besser vertragen werde, weil die einfach anders wirken und nicht ganz so hart sind wie diese ersten 4. Und tatsächlich habe ich diese 12 geschafft, wöchentlich durchzuziehen. Und es war für mich unglaublich wichtig, weil ich hatte mir irgendwann mal ausgerechnet, wann denn mein Enddatum ist. Wann bin ich fertig mit dieser Therapie? Und natürlich war das am Anfang unglaublich schwer, wenn sich das ständig verschoben hat, weil ja dieses Ziel, das zu Ende zu bringen, immer mehr in die Ferne gerutscht ist. Und da war ich dann am Ende wirklich sehr froh, dass mein Körper das gut geschafft hat. Auch da muss ich wieder sagen, dass es ja auch Aufbauspritzen gibt für das Immunsystem. Und da meine Ärzte entschieden haben, dass ich die eben zwar in geringerer Dosis weitermache, dass wir das eben auf einem guten Level halten, dass ich das jetzt einfach durchschaffe. Ja.
Oh, wobei 12 Wochen, ja, das ist auch so ein langer Zeitraum, wenn man sich das so überlegt. Ja, das sind 3 ja. Monate.
Ja.
Als du dann fertig warst mit der Chemotherapie, du hast ja vorhin schon gesagt, dass es dir dann Weihnachten psychisch überhaupt gar nicht so gut ging. Nachdem du fertig warst, konntest du dann ja so ein bisschen aufatmen, dass du diese Akuttherapie hinter dir hattest, oder war da noch gar keine Zeit dafür?
Ja, tatsächlich war das ja so mein Plan. Wenn ich weiß, da ist das Enddatum und umso näher das Ende kommt, umso leichter wird es. Und ich habe dann in den letzten 4 Wochen gemerkt, dass genau das Gegenteil passiert ist. Es wurde immer schlimmer, was ja eigentlich ein Widerspruch ist. Also ich tue da meinem Körper was Furchtbares an. Ich zerstöre nicht nur die Krebszellen, sondern ja auch alles Gesunde. Und trotzdem wollte ich plötzlich nicht mehr, dass das aufhört. Ich hatte wahnsinnige Angst, was passiert, wenn diese letzte Chemotherapie stattgefunden hat. Was ist dann? Dann bin ich quasi fertig. Klar bekomme ich noch eine weitere Therapie, aber ich habe keine regelmäßigen Termine mehr in der Klinik. Wer kümmert sich um mich? Wie soll ich jemals meinen Alltag wieder schaffen? Das heißt, es war der komplette Kontrollverlust und somit war das Leben nach der Akuttherapie für mich unglaublich schwer. Also zwischen der letzten Chemotherapie und der Anschlussheilbehandlung fühlte es sich an wie ein freier Fall. Ich war dann einfach nur froh, dass ich zeitnah in diese Anschlussheilbehandlung gehen konnte, die mir unglaublich gut getan hat. Auch der Austausch mit den Betroffenen war wichtig und gut. Aber auch dort habe ich gemerkt, wo das Ende nahte, bin ich wieder in dieses tiefe Loch gefallen. Weil ja genau der gleiche Punkt wieder war, was ist jetzt? Was ist jetzt, wenn ich nach Hause komme? Wie soll ich diesen Alltag schaffen mit den Kindern? Mir geht's überhaupt nicht gut? Wie soll ich morgens aufstehen? Wie soll ich, geschweige denn, wieder etwas arbeiten? Also ja, es war tatsächlich mindestens genauso schwer wie die Akuttherapie.
Hast du denn die ganze Zeit immer noch mit deiner Psycho-Onkologin sprechen können?
Ja, tatsächlich hatte ich das Glück, dass ich bei der Psycho-Onkologin in der Klinik bleiben durfte, auch nach Ende der Akuttherapie, was ja gar nicht so einfach ist, weil ich ja eben auch nicht mehr dort in Behandlung in der Akuttherapie war und eben auch nicht stationär. Es aber schwierig ist, hier überhaupt jemanden zu finden. Und dann haben sie mir so eine Übergangsfrist sozusagen gewährt. Und ich hatte dann das Glück, dass ich auch über Kontakte dann im Dezember noch einen Termin hatte bei meiner jetzigen Psychologin, wo ich dann im Januar dann auch regelmäßig bei ihr anfangen konnte.
Und wurde es dann besser?
Ja, ja, es wurde anders. Also man findet sich so Stück für Stück wieder, allerdings natürlich nicht mehr der Mensch, der man vor der Diagnose war. Also ich habe das immer gesagt, ich habe so versucht, in dieses Leben 2.0 reinzukommen. Und ich glaube, da bin ich immer noch dabei. Also sich selbst neu kennenzulernen, eben auch diese Hormontherapie annehmen mit allen ihren Nebenwirkungen, Erschöpfung, Konzentrationsproblemen, körperliche Einschränkungen, auch zu verstehen, dass es beruflich schwer ist, da ich selbstständig bin, diese bürokratischen Hürden, die einen unglaublich belasten, finde ich schon, dass man sich da langsam reinfinden kann, aber das einem auch nicht leicht gemacht wird.
Ich habe das in einer Podcast-Folge schon mal angesprochen, dass man ja irgendwie nicht mehr der Mensch ist, der man vor der Diagnose war, aber man noch gar nicht so richtig weiß, wer man jetzt ist. Das hört sich an, als würdest du auch genau in so einer Phase stecken.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich gehöre eher zu den Menschen, die sich schwer damit tun, mit dieser Diagnose zu leben, weil ich viele Ängste habe. Ich meine, das verarbeitet jeder anders und ich denke, jede Art, damit umzugehen, ist richtig und hat seine Berechtigung. Aber ich habe auf jeden Fall ein Riesenstück meiner Unbeschwertheit verloren und auch erst im Nachhinein einfach das ganze Ausmaß der Erkrankung und Therapie eigentlich so richtig realisiert.
Ja, genau so klingt das auch. Ich spreche ja im Podcast mit vielen verschiedenen Frauen und manche sagen, ja, mein Leben ist jetzt zwar anders als vorher, aber nicht weniger schön und oder ich habe den Fokus mehr auf den ganzen positiven Dingen. Das ist bei dir noch nicht so, oder?
Nee, also zum Teil bestimmt. Also natürlich gibt es positive Dinge. Ich finde es nur immer schwierig zu sagen, ja, also durch die Krankheit habe ich das und das gelernt und jetzt bin ich wahnsinnig dankbar da und dafür. Das finde ich schwierig und fällt mir schwer, weil ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Und dann für was dankbar zu sein, in Kleinigkeiten bestimmt. Also zum Beispiel bin ich dankbar, dass ich tolle Freunde habe, die das mit mir durchgestanden haben, dass meine Familie für mich da war, dass ich ganz, ganz tolle, liebenswerte Menschen kennengelernt habe in dieser Zeit, die ich bis heute nicht mehr missen möchte, wo in kurzer Zeit unglaublich intensive Freundschaften entstanden sind. Klar, das sind schöne Dinge und die möchte ich auch nicht missen. Es ist nur halt traurig, dass sie durch so einen Anlass entstanden sind.
Ja, absolut. Ja. Bist du denn jetzt wieder arbeiten? Weil wenn ich das jetzt zeitlich richtig einordne, warst du also schon dann Weihnachten 24 mit der Akuttherapie durch, bist im Januar 25 in psychologischer Betreuung gewesen oder bist da gestartet? Und jetzt haben wir ja schon Januar 26. Also was ist denn in dem Jahr 25 passiert?
Ja, das ist rückblickend, frage ich mich das auch, wie es schnell dann so ein Jahr rumgeht. Tatsächlich muss ich dazu sagen, dass sich einfach mein Körperbild so unglaublich massiv verändert hat, dass ich einfach ein riesengroßes Problem habe mit meiner Brust, also wie sie ausschaut, mit dem Unterschied beider Brüste, dass ich tatsächlich im April 2025 dann nochmal in der plastischen Chirurgie eine Operation hatte, wo man versucht hat, durch Lipofilling, also quasi Fettentnahme aus Oberschenkeln und Bauch, die nicht operierte Brust an die andere anzugleichen, weil einfach die Größe nicht gestimmt hat. Das heißt, da stand dann wieder eine OP an, die, um es kurz zu machen, leider nicht erfolgreich war. Es ist immer das Risiko, dass der Körper das Fett leider wieder abbaut und so war das bei mir. Also es war tatsächlich umsonst. Und somit kam immer eins zum anderen. Ich habe mir einfach schwer getan oder tue mir immer noch schwer, mit diesem Körper klarzukommen und muss dazu sagen, dass die antihormonelle Therapie mich unglaublich belastet mit den Nebenwirkungen. Ich habe wahnsinnige Schmerzen, hatte eigentlich das komplette Jahr 2025 Rennerei von einem Arzt zum anderen. Keiner, der sich wirklich auskennt, der die Problematik ernst nimmt. Jeder rödelt nur für sich. Ich sage immer, das ist wie beim Hausbau, der Architekt fehlt. Also wenn es einfach keinen mehr gibt, der eigentlich das Zepter in der Hand hat und sagt, okay, du hast die Behandlung, das sind die möglichen Probleme und es gibt einen, der sich damit auskennt. Man wird so alleingelassen mit der ganzen Problematik, dass diese ganzen Therapien und Arztbesuche so viel Zeit fressen und dann eben noch für die Kinder, die einfach auch ein unglaublich schweres Jahr hatten, da zu sein, mir keine Energie gegeben hat, meinen Beruf in dem Ausmaß, wie ich es davor gemacht habe, wieder wahrzunehmen.
Was hast du denn beruflich gemacht?
Ich bin selbstständig als Modedesignerin und Damenschneidermeisterin. Oh, wow. Ja, ich habe ein kleines Stoffgeschäft gehabt, also ich habe es immer noch online, aber das Ladengeschäft nicht mehr und ich hatte ganz viel Kundenkontakt. Ich habe Nähkurse gegeben für Erwachsene und Kinder und die Belastung, muss ich leider sagen, der fühle ich mich nicht gewachsen. Ich habe Probleme mit Lärm, mit vielen Menschen, mit Stress kann ich ganz schlecht umgehen. Ich muss mir meine Energie extrem einteilen. Ich habe massive Schlafprobleme, was sich dann natürlich auch in den Alltag schwer integrieren lässt, wenn man einfach immer erschöpft, immer müde ist. Das macht's durchaus schwer und bringt natürlich auch weitere Belastungen, halt auch finanzielle. Ja.
Ach Gott. Okay, also du bist absolut noch auf deinem Heilungsweg und versuchst da deine Richtung zu finden.
Ja, und ich habe manchmal so das Gefühl, es nimmt auch tatsächlich noch kein so richtiges Ende. Ich hatte dann im Herbst 25, man geht ja regelmäßig zu den Nachsorgeuntersuchungen, wo ich tatsächlich mit der Zeit nicht mehr mit ganz so viel Angst hingegangen bin, weil ich mich in meiner neuen Frauenarztpraxis auch sehr, sehr gut aufgehoben fühle und gut betreut. Und hatte dann aber, weil ja auch Selbstfürsorge, die Brust abtasten, an der gesunden Brust wichtig ist, im Herbst was ertastet und das war natürlich für mich ein Riesenschock, weil ich ja noch nie einen Tumor ertastet hatte und plötzlich habe ich da was gefühlt, einen Knoten, einen Knubbel, bin dann zu meiner Ärztin, sie konnte mir Entwarnung geben und sagt, das ist eindeutig eine Zyste, das ist nicht gefährlich, aber klar, wir überwachen das weiter und kurz vor meiner Reha dann im November war ich bei meiner Nachsorge und dann macht sie da mit dem Ultraschallgerät rum und meinte, oh, da ist jetzt was, da ist es sich nicht sicher, ich soll doch bitte direkt ins Brustzentrum gehen.
Oh,
und
Gott.
Dann geht da dieser Film ab und du denkst, oh, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, ich soll mir nicht so viele Sorgen machen, aber wegen der Reha lieber mal zur Vorsicht, ja, keine Sorgen machen, das ist natürlich, ja, ich bin da in meine Klinik, die konnten mir Entwarnung geben, auch das war wohl nur eine Fettgewebsveränderung, die aber trotzdem überwacht werden sollte. Und da saß ich dann und habe zu meiner Ärztin gesagt, ich kann das nicht. Diese Angst frisst mich auf. Ich habe das Gefühl, ich kann in gar kein Leben, weder in mein altes noch in dem neuen, irgendwie ankommen, weil ich nur Angst habe, dass da wieder was kommt. Und ich muss dazu sagen, ich hatte damals mit Diagnose gleich gesagt, warum könnt ihr nicht einfach gleich beide Brüste wegmachen? Macht es doch einfach. Dann richtet ihr beide wieder und dann ist es einfach so. Und dann hieß es damals, ja, nee, wenn das nicht genetisch ist, jetzt machen wir mal das eine. Und tatsächlich hat sich jetzt eben in 25 entschieden, auch mit meiner Ärztin und dem Professor, dass es wohl der beste Weg ist, wenn wir die rechte Brust auch operieren. Und diese Operation steht jetzt tatsächlich am 20. Januar an.
Mhm. Ja. Musst du diese Operation selbst zahlen?
Nein. Tatsächlich hatte ich gehört von vielen, dass das wohl problematisch sein kann, dass man das dann bei der Krankenkasse über den medizinischen Dienst selbst wohl beantragen muss. Da gab es in meiner Situation zu keiner Zeit, also auch nur diese Diskussion drüber, die Befunde, die aktuell da sind, kann man überwachen, müsste man nicht operieren. Aber die psychische Belastung, die aus dieser ganzen Situation entsteht, wieder alle 4 Wochen zur Kontrolle nicht wissen, was sich da entwickelt. Und diese unglaubliche Angst ist wohl so, dass man da jede Chance hat, das ganz regulär operieren zu lassen.
Und fühlt sich das für dich gut und richtig und irgendwie sicher an?
Ja, das tut's und es fühlt sich für mich richtig an, weil ich mich ja tatsächlich, wenn man es jetzt rückblickend sieht, fast 2 Jahre schon damit auseinandergesetzt habe, dass ich mit dem Körperbild, so wie es ist, nicht klarkomme. Das heißt, eine Angleichung irgendwann würde anstehen, egal in welcher Art und Weise. Somit habe ich ja hoffentlich dann mehrere Probleme gelöst. Die Angst, die hoffentlich kleiner wird und vielleicht auch das Selbstwertgefühl oder der Blick in den Spiegel vielleicht doch irgendwann wieder geht.
Ja, ja. Ach Gott, also ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und ja, hoffe sehr, dass das Leben ein wenig leichter wird für dich.
Ja,
oh,
danke.
Mensch. Okay, also du steckst doch irgendwie noch mittendrin in dem ganzen Wandel, der ja dein Leben da überrollt hat, vor 1,5 Jahren oder fast 2 Jahren.
Ja.
Wie schaffst du das denn, trotz allem morgens aufzustehen und den Alltag zu bewältigen mit deinen Kindern?
Ja, tatsächlich sind eigentlich meine größten Kraftquellen meine 3 Kinder. Also ich glaube, vieles hätte ich ohne sie gar nicht geschafft. Wie gesagt, zum Zeitpunkt der Diagnose waren sie 10, 12 und 16. Und ich wünsche mir natürlich sehr, sie weiter durchs Leben begleiten zu dürfen. Mein Ziel war dann immer, dass ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall auch den 18. Geburtstag meiner Töchter erleben. Mein Sohn wird ja jetzt 18. Und ja, das ist schon mein Ziel. Also ich hoffe natürlich noch viele Jahre mehr, aber ich habe auch aufgehört, zu weit in die Zukunft zu planen. Also lieber zu überlegen, was steht jetzt an. Ich habe mir eine Liste gemacht, was ich gerne alles noch machen möchte und was ich mir auch schon vielleicht viele, viele Jahre vorgenommen habe und immer aufgeschoben habe, weil ich gedacht habe, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und das habe ich tatsächlich geändert. Das habe ich angefangen. Das habe ich zum Beispiel 2025 im Herbst direkt zum Anlass genommen, einen großen Wunsch mir zu erfüllen. Ich habe mich entschieden, einen Teil des Jakobswegs zu laufen.
Wow.
Das war körperlich und psychisch eine große Herausforderung, aber es ist ein jahrelanger Wunsch gewesen und ich dachte, mit dem fange ich an.
Ja, oh, großartig. Warst du alleine oder hast du jemanden dabei gehabt?
Ja, auf dem Weg ist es ja so, da trifft man immer Menschen, also man ist ja quasi nie alleine. Und ja, ich möchte ihn auch noch weiterlaufen. Ich bin noch nicht angekommen.
Ja, oh, großartig. Das ist, finde ich, ein total schönes Vorhaben, auch was, wenn man das gerade so irgendwie in Etappen so abteilt.
Ja.
Ne? Und es ist ja vielleicht auch wie so ein Stück Belohnung, was man sich gönnt nach einer Zeit, die nochmal besonders herausfordernd war.
Ja, auf jeden Fall.
Liebe Angela, ich danke dir von Herzen, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ich wünsche deinem Sohn einen wunderschönen 18. Geburtstag.
Dankeschön.
Du hast ja auch eine schöne Überraschung für ihn geplant. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen für deine Operation und vielleicht hast du Lust, mal drüber nachzudenken, ob du im Sommer zu unserem Schön und Stark Foto-Event kommen möchtest. Ich glaube, das wäre eine schöne Sache für dich.
Auch sehr gerne, ja.
Liebe Angela, alles, alles Gute und ja, ich hoffe, wir hören uns wieder.
Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. Dankeschön.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagüntherfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.